Radio SRF.
Erziehung, das ist eigentlich Sache der Eltern, der Familie. Doch manchmal braucht es Beratung, manchmal Unterstützung, manchmal Kontrolle oder sogar Zwang. Wo soll der Staat eingreifen und wie? Das sind heikle Fragen. Vor 100 Jahren gründete die Stadt Zürich als Pionierin das damalige Jugendamt. Denn die Lehrerinnen und Lehrer konnten in der Stadt Zürich kaum mehr Schule geben. Die Kinder waren müde, hatten Hunger oder erschienen gar nicht. Darauf wurde das Jugendamt gegründet. Einerseits, um die Arbeiterfamilien zu unterstützen, aber auch, um Kriminalität vorzubeugen und die öffentliche Ruhe zu gewährleisten. Unterdessen hat das Kantonale Amt für Jugend- und Berufsberatung von der Frühförderung bis zur Stipendienvergabe die unterschiedlichsten Aufgaben. Der langjährige Amtsleiter André Wotli schaut mit einem kritischen Blick auf 100 Jahre Jugendamt zurück und ebenso kritisch vorwärts. Er ist zu Gast bei Caroline Ahn.
Das Tagesgespräch.
André Wotli, wo ihr vor 12 Jahren das Amt für Jugend- und Berufsberatung oder dort habt angefangen, hat ihr neu mal gesagt, das sei euer Traumjob. Wie seht ihr es jetzt?
Es ist immer noch eine sehr gute, sehr gute Stelle, ja. Traumjob ist vielleicht ein sehr euphorisch, oder? Aber es ist natürlich ein rechter Schritt gewesen, der für mich dort, wo ich das AJB übernommen habe. Das ist schon so. Aber es ist für mich nach wie vor sehr, sehr faszinierender Job, weil es sehr vielseitig ist. Und ich sage jetzt für mich selber, habe ich das Gefühl, es braucht so alles von mir, was ich geben kann, wird auch abgeholt. Und das gibt einem eigentlich immer, das ist eigentlich immer gut, oder? Wenn man richtig beansprucht wird, oder?
Aber der hat gesagt, es ist vielseitig. Jetzt zählen jetzt ein paar Sachen auf, yeah, wo ihr zuständig seid. Also 7 Berufsinformationszentren, 24 Jugendhilfestellen und nachher seid ihr für die Stipendienvergabe zuständig, für die Qualität in den Heimen, für die Adoptionen. Das Amt sei ein Gemischtwarenladen, yeah, habe ich noch immer gelesen. Stimmt, yeah, das?
Ja, das kann man sicher sagen. Aber es gibt einen programmatischen Kern. Wir sind ja Teil von der Bildungsdirektion und wir sind das Amt, wo im Namen eben Schule nicht vorkommt. Bei allen 3 anderen Ämtern kommt immer Schule im Namen vor. Und das Programm ist, Bildung ist mehr als Schule. Und das finde ich schon ein sehr wichtiges Programm. Und so sind wir eigentlich mit unserem Angebot zwar bildungswirksam, in einem umfassenden Sinn, aber wir machen keine Schule. Wir machen alles um die Schule herum.
Ist das einfach? Also ich nehme an, das gibt doch dauernd wieder Überschneidungen. Also wie kommt man sich denn da nicht in die Quere?
Mit der Schule?
Ja.
Ja, das sind natürlich Schnittstellen oder Zusammenarbeitsstellen, wo man sorgfältig muss miteinander anschauen muss. Schulsozialarbeit zum Beispiel ist so etwas. Aber natürlich auch Stipendien, die ja auf die Schule ausgerichtet sind. Wir machen aber auch gute Programme, zum Beispiel Elternbildung in der Schule, wo man eben die Schule auch als Schule für die Eltern nutzt, oder? Das finde ich auch, gibt's viele Möglichkeiten eigentlich, die eben ein umfassendes Verständnis von Bildung zu leben.
Ihr macht ja eben etwas, was sehr privat ist eigentlich. Mhm. Nämlich, ihr seid für die Entwicklung und auch die Erziehung zuständig. Mhm. Also was ist denn da eure Aufgabe? Und was ist Erziehung überhaupt?
Ja, genau, der Vorschulbereich. Das ist ja so wie noch nicht Bildungssystem, oder? Wo eigentlich noch, ich sage jetzt mal so, die anarchische Familie noch ihre Erziehungsaufgaben wahrnimmt. Und an Begriff Erziehung kann man sich auf verschiedene Weise, auf verschiedene Arten anschleichen. Aber ich würde schon, der erste Zugang wäre für mich schon der, dass ich frage, was braucht so ein kleines Kindli, das hier auf die Welt gekommen ist, oder? Und das braucht, ich glaube, da ist man sich heute einig, das braucht einen guten Entwicklungsraum. Das finde ich eigentlich eine schöne Vorstellung. Und wenn jemand eine Erziehungsaufgabe hat, muss er eigentlich den Entwicklungsraum für ein Kind bereitstellen. Und der verändert sich ja. So wie sich das Kind verändert, muss sich der Entwicklungsraum verändern. Und ich denke, so in den ersten Kindheitsjahren ist es sicher sehr wichtig, dass man einen sicheren, geborgenen Ort hat, dass man aber auch schon das Autonomie-Thema hat. Kleine Kinder wollen schon selber entdecken, selber herausfinden, selber pröbeln, selber schauen, selber blabbern und so. Also die Autonomie ist von Anfang an da. Und die Kinder wollen auch beansprucht werden, wie ich als Amtschef. Kinder wollen auch etwas müssen leisten. Also man muss Kinder auch herausfordern.
Aber ihr habt ja jetzt eben gesagt, das ist ja eigentlich etwas, was in der Familie stattfindet. Yeah. Und wo greift ihr dann eben das Amt ein? Oder wo könntet ihr dann, yeah, zuständig sein?
Das, glaube ich, ist ja das, was sich auf eine Art, kann man sagen, total verändert hat. Erziehung findet ja immer noch als Amateurtätigkeit statt. Die meisten Familien machen das ja als Amateure. Das ist ein schönes Wort. Amator, der Liebhaber, oder? Vom Lateinischen her. Aber ringsum hat sich die Erziehungsaufgabe total professionalisiert. Wenn sie ein Kind fremd betreuen lässt, ist es von Profis. betreut. In der Schule sind es Profis. Also Erziehung ist eine Profession geworden, ringsum. Nur dort, was ganz entscheidend ist, sind noch Amateure am Werk, oder? Aber immer mit diesen professionellen Herausforderungen eigentlich, von diesen professionellen Anforderungen oder Herausforderungen eigentlich umgeben sind. Und wir gehören sozusagen nicht zu diesen Profis, die dir helfen, die Vermittlung zu machen, eben mit Elternbildung oder mit Mütter-Väter-Beratung, wo natürlich viele auch noch so Gesundheitsfragen am Anfang eine Rolle spielen. Und ich glaube, das ist das, was man wie muss verstehen. Zwar ist insgesamt, glaube ich, sind sich heute Eltern sehr viel mehr bewusst als früher, was das für eine wichtige und wie vieles man eigentlich muss verstehen von dieser Erziehungsaufgabe. Und gleichzeitig gibt es aber trotzdem Unsicherheit. Gerade wegen dem, dass man eben Beratung will, dass man schnell eine Frage will können, prüfen, mache ich es richtig, mache ich es nicht richtig. Ich glaube, der Bedarf besteht gerade, weil das Interesse der Eltern eigentlich, das gut zu machen, einen guten Entwicklungsraum bereitstellen, gross ist.
Der klassische Blick auf die Erziehung, das ist eigentlich das Kind im Mittelpunkt. Ja. Man schaut, was macht das Kind und so. Da seid ihr aber nicht ganz glücklich, weil ihr wollt mehr auch das Umfeld anschauen, die Eltern, die Bezugspersonen. Also das hat sich auch gewandelt, dass man fort einfach vom Kind auf das Umfeld schaut. Der Fokus müsse beim Umfeld liegen, habe ich gelesen.
Ja, das stimmt auch. Also man kann nicht einfach immer sagen, das Kind im Mittelpunkt. Das, glaube ich, wäre in vielen Situationen nicht angemessen. Und dass wir heute versuchen, eigentlich das Umfeld von einem Kind zu unterstützen, wieder Kompetenz machen, vielleicht vorübergehend zu entlasten, aber eigentlich wieder dazu bringen, dass die Eltern ihre Aufgabe längerfristig wieder wahrnehmen können. Das ist sicher eine andere Haltung, als man, sagen jetzt, vielleicht vor 100 Jahren hat, wo man eigentlich schneller gesagt hat, okay, die können das nicht, müssen wir eine andere Lösung haben. Oder? Heute probieren wir länger, Eltern zu unterstützen. Oder auch finanziell zu unterstützen, wenn es an finanziellen Schwierigkeiten mangelt. Das stimmt, ja. Ja.
Ihr habt es gesagt, Stichwort 100 Jahre. Euer Amt feiert das 100-jährige Bestehen. Und zu diesem Jubiläum hat er zurückgeschaut und vorgeschaut, hat ein Buch gemacht. In diesem Buch sind auch Familien porträtiert, die ihr im Moment mit ihnen zu tun habt. Also, das sind zum Beispiel homosexuelle Eltern. Es ist eine Patchwork-Familie. Es ist eine Familie mit adoptierten Kindern aus Äthiopien. Eine Familie, die junge Flüchtlinge aufgenommen hat. Eine Familie mit Down-Syndrom. Also, ein Kind, das Down-Syndrom hat. Eine alleinerziehende Mutter mit ihrer Tochter. Aber so die ganz normale Familie spielt die gar keine Rolle mehr.
Man kommt, glaube ich, auch eine vor. Doch, es kommt, glaube ich, aber ist klar, wir haben natürlich in dieser Publikation wollen zeigen, wie vielfältig sozusagen die Strukturen der Familie geworden sind. Ich glaube, dass gar nicht so vielfältig sind die Funktionen oder auch sogar die Vorstellungen von dieser Familie. Gerade zum Beispiel das schwule Pärli mit dem Kind, die haben meiner Meinung nach ganz klassische Vorstellungen, was eine gute Familie ist. Es sind jetzt einfach zwei Männer, die das realisieren. Aber die Strukturen der Familie, die sind sehr vielfältig. Aber der Kern, die Funktion, was eine Familie eigentlich eine Art wie für eine Leitidee hat, oder? Das ist sehr ähnlich.
Und was ist denn die Leitidee?
Ein warmer Raum. Es ist wirklich der warme Raum. Sie wollen einen warmen, gegen aussen aber offener als früher, einen warmen Raum für die Erziehung von ihren Kindern bereitstellen.
Andere Wortlieder haben auch zurückgeschaut auf die 100 Jahre. Und das Jugendamt, das ist eigentlich dann nötig geworden mit der Industrialisierung, wo eine arme Arbeiterschicht entstanden ist, wo die klassische Familie nicht mehr können so leben konnte, wo alle haben müssen arbeiten und die Kinder wie auf der Strecke sind geblieben.
Ja.
Ist es darum auch kein Zufall, dass die Stadt Zürich da eine Pionierrolle hat eingenommen?
Genau. Und Treiber sind eigentlich die Schule gewesen. Die Schulpflicht ist ja auch nicht sehr alt gewesen. Die hat ja in der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhunderts die Schulpflicht eingeführt worden in der Schweiz. Und die Schule ist eigentlich vor allem mit Problemen konfrontiert gewesen. Auch die Schulärzte, die haben auch eine wichtige Rolle gespielt. Und sie haben gesagt, ja, wir haben da Probleme mit diesen riesigen Klassenschülerinnen und Schülern. Und die Probleme bringen sie mit in die Schule. Das sind gar nicht unsere Probleme. Die kommen von der Familie, von den Heimen oder eben von den fehlenden Familienstrukturen. Und so können wir nicht in die Schule gehen. Also es muss etwas passieren. Außerhalb von der Schule, damit wir da wieder vernünftig Schule machen können. Das könnte man eigentlich fast sagen, ist das wichtigste Motiv gewesen.
Was ist eigentlich wichtiger gewesen? Der Schutz der Kinder oder die Unterstützung der Kinder und der Jugendlichen oder eben der Schutz der öffentlichen Ordnung? Weil es ist ja viel auch gegangen darum, dass man Kriminalität verhindert oder dass man die sogenannte Sittlichkeit behaltet. Also was ist da im Vordergrund gestanden?
Also Begründungen sind natürlich genauso gewesen, wie Sie es jetzt geschildert haben, oder? Und ich glaube, das ist das, was wahrscheinlich uns ganz dramatisch unterscheidet vor heute oder vor 100 Jahren, dass sozusagen das Bewusstsein für die Normativität ist viel, viel kleiner gewesen. Und heute ist das etwas, was wir sofort mitbringen, oder? Dass jemand an mich eine Norm stellt, wo ich zuerst mal hinterfrage, ob die Norm überhaupt richtig ist. Das jetzt eigentlich, das sieht man eigentlich, wenn man die alten Dokumente liest, das ist eigentlich abwesend. Normen sind klar. Normen sind gegeben. Die gesellschaftlichen Normen sind unbestritten.
Und es hat ja auch Probleme gegeben, weil es waren die Normen gewesen von einer bürgerlichen Familie, die aber die ärmeren Schichten gar nicht haben können leben.
Absolut.
Und nachher hat es Vorwürfe gegeben. Und eben irgendwie sind die Eltern sind eher gemassregelt worden oder die Kinder sind weggenommen worden. Also die Normen haben eigentlich gar nicht der Realität entsprochen.
Das ist so. Und das kann man, hart gesagt, kann man sagen, das war eine Art Disziplinierung vom Proletariat, mit dem, wo man auch über Kindschutzmassnahmen, über Familienhilfemassnahmen gemacht hat. Eine Einführung von dieser Normvorstellung, oder? Wo insbesondere die tieferen Schichten eigentlich dann diszipliniert worden sind. Das ist, kann man aus heutiger Sicht ganz eindeutig sagen, dass das recht stark dominiert hat.
Ihr schaut kritisch zurück auch auf die letzten 100 Jahre und ein Kapitel in dieser Geschichte war besonders dunkel. Das Kapitel mit der Aktion Kinder der Landstrasse von Pro Juventute, wo Pro Juventute hat den fahrenden King weggenommen. Ihr schreibt, nie habe jemand das Motiv von Alfred Siegfried, vom damaligen Leiter, hinterfragt, wenn er die Kinder weggenommen hat. Und man könnte ja jetzt sagen, das sei dann halt so gewesen, aber auch die Massnahmen seien schon zu dieser Zeit fragwürdig gewesen mit den Massstäben, die dann gelten haben. Warum hätte denn niemand hergeschaut? Könnt ihr euch das erklären?
Ja, also nein, hundertprozentig erklären kann ich es mir offen gestanden nicht. Ich habe mich mit dieser Geschichte relativ intensiv beschäftigt und das Erschreckende, oder das, was mich erschreckt hat, ist, wenn man die auch zum Teil die Beschlüsse liest, also die behördlichen Beschlüsse oder auch die Begründungen, dann, also etwa so 1929 hat sie dann wirklich angefangen, die Wegnahmen, dann sind das Begründungen, die ganz stark mit Kindeswohl, mit der Rettung von diesen Kindern, Schutz vor diesen Eltern, Alkoholiker umher, vagabundierenden Eltern, also wird ganz stark mit dem Kinderschutzmotiv argumentiert. Also etwas, was uns heute eigentlich immer noch einleuchten würde. Man muss ja für das Kind schauen, dass man das Kind schützt vor diesen schlechten Einflüssen. Es ist, ja, wahrscheinlich, es ist vieles wahrscheinlich auch gut gemeint gewesen, aber gut gemeint ist wirklich das Gegenteil von gut in dem Fall, oder? Ich würde die Motive nicht alle jetzt als unlautere Motive sozusagen wegwischen. Und es beschäftigt mich auch, was es bedeutet für unsere Praxis heute.
Also was heisst das? Was beschäftigt mich?
Das, was ich vorhin angedeutet habe, dass das eigentlich so wie auseinandergelaufen ist, das, was eine Art Rhetorik war von den Behörden, auch Fachgespräche von den professionellen Familienhelfern, die im Spiel waren, und das tatsächliche Erleben von Kindern, Jugendlichen und Familien, das läuft weit auseinander. Und das ist für mich wie der Maßstab von unserer heutigen Arbeit. Wenn wir etwas lernen wollen aus der Vergangenheit, dann müssten wir uns sozusagen den Maßstab nehmen und sagen, ist das kongruent? Ist das kongruent, was Behörden beschliessen, was wir Fachleute diskutieren und was die Familie selber erlebt?
Kann man denn das heute mehr gewährleisten?
Das glaube ich schon. Ja, von dem bin ich jetzt wirklich überzeugt. Sonst wäre es mir also sehr unwohl in meiner Arbeit. Nein, das glaube ich sehr. Und ich glaube auch, dass das Bewusstsein heute viel, viel stärker ist, oder? Dass man die Kongruenz muss herstellen. Aber es ist auch schwierig, die herzustellen. Also ich sage nicht, das ist ein einfacher Anspruch, den man leicht einlösen kann.
Ein Punkt, der ja ging wieder umstritten ist, war dann schon, also eigentlich schon von Anfang an, sind Kinderheim. Also zum Beispiel der Schriftsteller C.A. Losli, das war selber ein Heimkind gewesen, der hat von Anfang an gesagt, Kinderheim muss man abschaffen. Und die Forderung ist eigentlich ging wieder gekommen. Wo steht man da heute?
Ja, er hat ja gesagt, Kinderheim abschaffen, müssen Kinder besser verdingen. Also aus heutiger Sicht ist das seine Alternative. Schudert uns heute auch noch ein bisschen, oder?
Aber er hat gefunden, ging noch besser verdingen als in Kinderheim, genau. Was ja dann auch wieder viel sagt.
Ja, genau. Also ich meine, das ist wirklich eine gewaltige Entwicklung, was die Einrichtungen oder Institutionen, die sozialpädagogischen Angebote, die eben für die Kinder da sind, wo keine andere Lösung mehr haben, wie sich die entwickelt haben. Da, glaube ich, stehen wir schon an einem ganz, ganz anderen Ort als vor 100 Jahren. An Professionalität, an theoretischem Background, eben auch an Vorstellungen vom, was ist das Bedürfnis der Kinder. Es hat ja eine ganz starke Bewegung gegeben, wo so alles, sagen wir, institutionelle, kasernenhafte, eigentlich aus diesen Einrichtungen rausgeschwitzt hat, sage ich jetzt einmal. Also da glaube ich wirklich, ist ganz grosse Entwicklung passiert, oder? Das ist heute nicht mehr vergleichbar.
Ganz viele Kritikpunkte, aber wenn man zurückschaut, was wären denn eure Nachfolger in 50 Jahren, beim 150-Jahr-Jubiläum, über das schreiben, was ihr jetzt heute macht?
Ja, genau, das beschäftigt mich auch. Das finde ich immer eine von der spannendsten Fragen. Wie sieht es im Rückblick aus, was wir machen? Ich habe jetzt gerade auch im Zusammenhang mit einem kantonalen Elternbildungstag, habe ich so gesehen, wie das Elternbildungsprogramm ausgesehen hat in den 70er Jahren. Ein Elternbildungsprogramm, das noch ganz stark zum Beispiel von der Rollenteilung aufgeht. Also da gibt es Erziehungskurs für die Frauen, das sind 30 Stunden, der Kurs, und für die Männer lange 6 Stunden. Also ein Erziehungsbildungsprogramm, das extrem von diesen Rollenbildern, Männer, also Eltern, Väter, Mütter, ausgeht und eigentlich die umsetzt im Curriculum von dem Elternbildungsprogramm. Und damals hat man das natürlich mit besten Vorstellungen hat man sozusagen ja das Elternbildungsprogramm gemacht, und es gibt dann auch so ein paar Fußnoten, die sagen, ja, wir müssen Väter ein bisschen reinholen. Wir können Väter nicht ganz weglassen. Wir müssen sie ein bisschen auch in das Programm reinbringen. Oder? Ja, und jetzt 50 Jahre, wenn man von 50 Jahren auf uns zurückschaut, dann weiss ich nicht, ob man vielleicht zum Teil unsere Zurückhaltung wird kritisieren. Ich bin ja auch beschäftigt mit dieser Geschichte von dem Platz Spitzbaby. Die Geschichte von einem Mädchen, wo bei einer drogensüchtigen Mutter aufgewachsen ist. Und dieser Mutter ist es eigentlich immer gelungen, Behörden an der Nase rumzuführen. Wenn die gekommen sind, hat sie schnell alles aufgeräumt und so. Aber im Nachhinein ist natürlich das ein katastrophales Aufwachsen für das Mädchen. Und ihre Vorwürfe sind, man hat nicht gehandelt. Man hat nicht hergeschaut genau und hat, es wäre richtig gewesen, man hat mich in ein Heim getan. Das ist eigentlich der Vorwurf, oder? Und, ja. Das kann plötzlich kehren. Plötzlich kann der Vorwurf von einer anderen Seite herkommen. Und Kindschutzarbeit ist natürlich immer in dem Zwiespalt oder in dem Spannungsfeld. Machen wir zu viel, machen wir zu wenig.
Genau, Kritik kommt ja an der Institution am meisten, die CESP heisst, ja. Also Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde. Ja. Die gehört interessanterweise nicht zu eurem Amt, aber ihr arbeitet eng zusammen. Wie ist denn das Verhältnis?
Ja, ich bin natürlich sehr froh gewesen, dass man die geschaffen hat im 2013. Die haben jetzt über 5 Jahre bereits. Und ich finde es gut, dass das professionelle Behörden sind. Vorher war eigentlich Professionalität beim AJB gewesen und Behörden selber sind Laienbehörden gewesen. Und ich finde es eindeutige Verbesserung, jetzt auch hinsichtlich von den Themen, die wir besprochen haben, dass es eine professionelle Behörde ist. Uns macht es da.
Also die hat jetzt vielleicht das BB weggenommen.
Genau, hat vielleicht dort konsequenter gehandelt oder genauer hergeschaut. Und für uns ist das grundsätzlich einfach ein Partner auf Augenhöhe. Also unsere Rolle ist aber ein bisschen kleiner geworden. Früher haben wir den Laienbehörden ein bisschen mehr erklären können, was sie machen. Jetzt haben wir jemanden, der uns ein bisschen mehr auf die Finger schaut. Aber durch das ist es balancer, würde ich sagen. Es ist, ich finde das System jetzt so ausgeglichener.
Interessant ist ja auch, wenn man schaut, dass eben früher es Fürsorger waren, die eben sehr streng geschaut haben, was die Familien machen. Und dann haben ausgerechnet die Jungen, also die Jugendbewegung, eigentlich die ganze Arbeit, die ganze Jugendarbeit, die ganze Fürsorge umkrempelt und das daraus gemacht, was es heute gibt.
Yeah.
Also hat es die Rebellion von den Halbstarken, von der Jugendbewegung von den 80er, von den 68er, hat es die gebraucht, für die Veränderungen herzubringen in der Gesellschaft?
Es ist ja sowieso ein Treiber. Aber ich glaube, es ist fast mehr ein Aufdauer gewesen. Nachher ist es ja noch eine Arbeit, dass die Institutionen zu verändern und das alles zu machen. Aber als Aufdauer, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig. Auch die Familienbilder aufgeweicht wurden. Ich glaube, das hat schon eine ganz grosse Rolle gespielt. Aber ich muss sagen, der Begriff Vorsorge, das ist ja sozusagen, das sind die beiden Begriffe, Fürsorge und Vorsorge. Der Begriff Vorsorge ist in der ersten Verordnung für das Jugendamt bereits vorgekommen. Also das Jugendamt hat vor 100 Jahren den Auftrag bekommen, Fürsorge und Vorsorge zu betreiben. Also Vorsorge wäre ja heute Prävention, frühzeitig, Frühförderung, rechtzeitige Hilfe anbieten, oder? Eben nicht, bevor eine Heimmaßnahme nötig ist, bereits zu unterstützen mit Jugendarbeit, Schulsozial und so weiter. Aber der Begriff Vorsorge ist also nicht erst nach dem Zweiten Weltkrieg gekommen, sondern der gehört wirklich zu den Ursprüngen. Auch wenn man natürlich jetzt die Bedeutung ständig zugenommen hat in den letzten 100 Jahren.
Aber man ist vor Kontrolle zur Mitarbeit, Zusammenarbeit gegangen. Heute macht man eben Sozialarbeit und sind nicht mehr Fürsorger, die schauen, sondern wir arbeiten da zusammen. Ihr habt es eben auch angetönt, man ist auch immer in einem Spannungsfeld, in einem politischen. Und kann man Sozialarbeit machen, ohne nicht auch politische Arbeit zu machen? Also ist man auch da immer irgendwo involviert?
Von dem bin ich überzeugt, ja. Also soziale Arbeit ist immer auch, hat immer einen politischen Aspekt, weil man ist immer auch in dem, wo wir sagen, sekundäre Prävention. Also man ist immer daran, dass man sagt, Quartiere müssen anders sein oder der Zugang zu den Schulen oder der Zugang zu Freizeittagen oder die Drogenpolitik. Also soziale Arbeit ist immer auch politische Arbeit.
Da ist man aber auch immer ein bisschen zwischen den Fronten. Also einerseits zwischen der Klientel, die man hat und den Behörden, aber eben auch noch zwischen den Politikern.
Genau. Und das ist wieder das, was ich von der sozialen Arbeit verlangen würde. Sie muss sich in Spannungsfelder bewegen können. Also eine spannungsfreie soziale Arbeit gibt es auch nicht, oder? Also das würde ich meinen Mitarbeitern sagen, wenn in den Spannungen manchmal auch zu viel sind, muss ich sagen, ja, aber das ist wirklich ein Teil von deiner Arbeit. Du lebst in diesen Spannungsfeldern und du musst in diesen Spannungsfeldern dich gut bewegen, oder?
Viele Sachen sind gleich geblieben, Vorsorge, wie ihr gesagt habt. Aber eben gewisse Sachen ändern sich rasant. Wenn man schaut, 1976 waren uneheliche Kinder noch nicht gleichgestellt gewesen, den ehelichen. Also wenn man schaut, dass sich da alles verändert hat und es wird sich immer schneller verändern. Und was sind jetzt die Herausforderungen für die Zukunft oder schon in der Gegenwart? Was sind die grössten Herausforderungen jetzt für euch?
Also ich glaube, wo wir mit drinnen stehen, ist so der Übergang, ich sage, aus einem Expertenstatus, dass man mehr fragt, was brauchst du wirklich? Unsere Angebote kommen ja irgendwann mit aus der Aufklärung. Also wir haben ja Erziehung des Menschengeschlechts sozusagen, dass ich Kinder und Jugendliche gehört in das Programm rein. Das heisst, Experten haben gewusst, was richtig ist und haben das in einem Schulungsprogramm oder in einem Bildungsprogramm, eben Elternbildung, hat man das eigentlich der Bevölkerung sozusagen versucht beizubringen. Und ich glaube, das gilt für die heutigen Angebote wirklich überhaupt nicht mehr. Es ist eine Vermittlungstätigkeit allenfalls von Informationen, aber das Wissen ist sehr gut zugänglich. Und man muss viel mehr anschliessen dort, wo die Hilfesuchenden und die Ratsuchenden stehen. Ich muss viel mehr herausfinden, was ist denn für sie ein gutes Leben? Und dann mache ich das, was sie unterstützt in dem guten Leben.
Könnt ihr ein Beispiel geben?
Ja, gerade bei dem Familienmodell. Also, wie wollen Sie Familie gestalten? Sie haben sie vorhin angesprochen. Man kann durchaus sagen, wir wollen die Familie so gestalten. Eben, ich bin daheim. Wir haben ein Beispiel, glaube ich, in unserem Magazin. Ich mache sozusagen Innenministerin und mein Mann macht Außenminister oder umgekehrt. Meine Frau macht Außenministerin, ich bin Innenministerin und jemand noch von uns zwei muss arbeiten und jemand kann sich ganz um die Erziehung kümmern. Super, ist doch ein gutes Modell, wenn das die Partner oder die Eltern das miteinander leben wollen. Und wenn sie jetzt Schwierigkeiten haben im Umsetzen von dem Modell, dann müssen wir an das Modell anschliessen. Dann müssen wir jetzt nicht kommen und sagen, ja, aber plurales Modell wäre doch besser und so. Und wenn sie dann nicht auch arbeiten, wenn die Schwierigkeiten nicht dort liegen, oder? Man muss anschliessen an diesen normativen Vorstellungen, an diesen Modellvorstellungen, die sie mitbringen.
Die hat ja auch gesagt, ursprünglich ist das Jugendamt gegründet worden, weil die Lehrer sich auch gesagt haben, sie können nicht mehr Schule geben. Interessanterweise sind wir jetzt wieder am gleichen Punkt. Die Lehrer und die Lehrerinnen haben nicht mehr Schule geben. Jetzt gibt es Schulsozialarbeit. Genau. Also jetzt seid ihr quasi vom Jugendamt in die Schule gekommen, nicht mehr heimgegangen.
Das ist wirklich so. Ja. Das ist die grosse Bewegung. Wir sind aus der Schule raus und sind am Schluss wieder in der Schule gelandet.
Und warum hat es denn nicht gelangt, das, was ihr in der Familie macht?
Doch, so würde ich es nicht sagen. Das, was wir in der Familie machen, lange dauert. Aber die Schule selber hat sozusagen noch mehr entdeckt, dass sie nicht nur ein Unterrichtsort ist, sondern dass sie auch ein Lebensort ist. Und die Schulsozialarbeit stützt ja vor allem den Lebensort. Und auch die Schule, Bildung ist mehr als Schule, aber die Schule ist auch mehr als Bildung. Also gilt das umgekehrt. Und für das, glaube ich, sind eben dann die Instrumente von der Schulsozialarbeit. Aber auch, wenn man jetzt denkt, wenn die Schulen Tagesschulen werden, also wenn in der Tat Kinder einfach viel mehr Zeit verbringen in dem Ort, wo auch noch der Unterricht stattfindet, oder? Dann verändert sich die Schule ganz stark von einem reinen Unterrichtsort zu einem Lebensort, oder? Und dann müssen auch das Zusammenleben von dieser Lebensgemeinschaft, Beziehungen werden anders zwischen Lehrpersonen und Kind. Die Eltern sind näher an der Schule. Und ich glaube, das auch wieder das alles auszubalancieren, für das ist die soziale Arbeit die richtige Fachdisziplin.
André Wotli, Ein Thema war auch die Ressourcen. Also 1960 haben sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die hohen Fallzahlen beklagt, die sie haben. Oder ihr Vorgänger, der Ivo Talef, der hat vor 25 Jahren gesagt, seine Mitarbeiter seien physisch und psychisch im Anschlag mit diesen Sparmassnahmen. Wo steht man heute?
Es ist auch nach wie vor ein Dauerthema, aber es hat auch eine strukturelle Seite. Wir könnten immer mehr machen, als wir können machen. Das wird uns immer, das wird immer unsere Situation sein. Wir sehen mehr Möglichkeiten, wo wir uns noch unterstützen, helfen und wo es uns auch wirklich braucht. Das wäre nicht irgendwie eine fürsorgerische Belagerung. Das wäre durchaus notwendig. Und vieles können wir nicht machen. Also wir müssen uns immer beschränken auf sozusagen das, wo wir jetzt mit diesen Ressourcen machen können. Wir haben insgesamt in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren, haben wir in diesen Kinder- und Jugendhilfezentren eine Verschiebung gehabt, dass die Leute eigentlich viel mehr arbeiten nur noch für Kindschutzbehörden und gar nicht mehr viel arbeiten, sozusagen, ohne dass eine Kindschutzbehörde involviert ist. Und das ist an sich keine gute Verschiebung der Ressourcen, oder?
André Wotli, zum Schluss. Ihr geht gerne ins Theater, ihr spielt selber auch Theater. Welche Rolle hättet ihr wahnsinnig gerne mal gespielt, du hättest ihn aber nicht?
Also, in den letzten zwei Stück bin ich relativ früh gestorben. Und das ist natürlich ein bisschen schade, vor allem für die Zuschauer, die wegen mir sind, schauen, oder? Aber ich habe eigentlich immer gerne Rollen gespielt mit tiefem Status. Das ist ja so ein Thema im Theater, ein Statusthema. Und ich habe Rollen mit tiefem Status, habe ich eigentlich immer gerne gespielt.
André Wotli, besten Dank für das Gespräch.
Danke.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.